Welche Werte haben sich denn verändert?
Also was wir sehen, wenn man das jetzt über die letzten 20, 30 oder 40 Jahre betrachtet für Österreich, aber auch für andere europäische Gesellschaften, dann sind bestimmte Werte, die wir eher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch verorten, also Konformität, ein traditionelles Verhalten, ein respektvolles Verhalten, eine Anpassung, Höflichkeit, also Werte, Wertvorstellungen dieser Art, die sind viel weniger handlungsleitend, als das noch vor vielen Jahrzehnten der Fall war. Da waren die in Österreich wesentlich relevanter, als das heute der Fall ist. Obwohl man zugleich auch sagen muss, im europäischen Vergleich sind diese Wertvorstellungen in Österreich wichtiger als zum Beispiel in anderen europäischen Ländern. Wir sehen in einem sehr wichtigen Bereich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, sehr, sehr starke Veränderungen, also eine viel höhere Zustimmung im Grunde zur Chancengleichheit der Geschlechter, eine viel, viel höhere Zustimmung zur Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern, als das in der Vergangenheit, in der gesamten Geschichte der Österreichs der Fall ist. Also die traditionellen Geschlechterrollen, würde ich sagen, spielen heute eine Rolle, aber sind viel weniger relevant, als das früher der Fall war. Das sind jetzt zwei Beispiele.
Wir können Vermutungen darüber anstellen, was Menschen denken, welche Bevölkerungsgruppen welche Werte vertreten. Man kann darüber spekulieren, aber Sie haben schon angesprochen, vieles weiß man einfach nicht. Zum Beispiel, wenn es um die Werte Jugendlicher mit Migrationshintergrund geht. Sie haben im letzten Teil Ihrer Forschung sich speziell mit den Einstellungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beschäftigt, sind noch nicht ganz fertig mit den Auswertungen. Aber was sind denn bisher für Sie die wichtigsten Erkenntnisse? Es gibt ja auch nicht den Migrationshintergrund, der verallgemeinerbar und für alle gleich ist.
Also ich würde da vielleicht noch gerne einschieben, eine begriffliche Unterscheidung, die ich für ganz wichtig halte, weil das oft vermischt wird. Wir haben einerseits Werte, das sind diese ganz basalen eben Vorstellungen des Wünschens Werten, und die müssen dann oft in auch kulturelle Normen übersetzt werden. Und ich glaube, die Angst, die da ist, ist, dass Leuten aus anderen Kulturen eben andere Normen mit sich bringen. Ich bringe zum Beispiel ein Beispiel, sind solche Normen? Das ist hinten anstellen bei der Supermarktkasse, was ziehe ich an zu einer Beerdigung oder sowas. Da gibt es eine sehr große Variation zwischen den Kulturen, was ist wann angebracht, wie verhalte ich mich in gewissen Kontexten. Aber auf der Wertebene sind Unterschiede oft viel geringer, als man denkt. Entsprechend, wir haben auch in unseren Studien, wenn wir mit Migrantinnen gesprochen haben, sehr viel weniger Unterschiede gefunden, was die Werthaltungen angeht, als man das vielleicht so im Diskurs um Kopftuch und so weiter vermuten würde, weil es da wirklich um Werte geht, die dahinterstehen. Ich kann zum Beispiel sagen, das Thema Sicherheit war eine Sache, wo die Migrantinnen der zweiten Generation bisschen weniger wichtig ist, aber das liegt vor allem daran, dass es eine junge Bevölkerungsgruppe ist und jungen Bevölkerungsgruppen ist Sicherheit überhaupt weniger ein Wert, wenn man es jetzt mit älteren Personen vergleicht. Also man sieht hier diese Unterschiede, das ist oft einfach ja auf das Alter zurückzuführen, auf die Lebenssituation, aber genau.
Ja, man kann vielleicht noch ergänzen, wir haben das auch dann statistisch gemessen mit repräsentativen Befragungen in Österreich, auch mit Einheimischen und Migranten und auch noch jetzt vor kurzem, vor etwa 4 Wochen, war eine große Befragung unter Flüchtlingen abgeschlossen, wo wir wieder nach den Werten gefragt haben. Und was wir eben dort feststellen, ist eine genauso hohe Präferenz unter den Flüchtlingen. Mehrere hundert Befragte haben wir hier interviewen können, aber auch den Migrantinnen der ersten und zweiten Generation eine sehr hohe Übereinstimmung, zum Beispiel mit Blick auf die hohe Relevanz von humanistischen Überzeugungen und Wertvorstellungen, eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung mit Blick auf die Frage der Selbstbestimmung. Das hat uns ein Stück weit überrascht, weil wir natürlich auch politisch reflektieren und wir nehmen das ja auch mit als Message, die sind halt so anders oder man weiß das im Grunde nicht. Und insofern ist unsere Studie, die eben zeigt, dass die Differenzen bei den grundlegenden Wertvorstellungen und Überzeugungen in vielen Bereichen viel geringer ist, als man das annimmt, schon, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Beitrag zur Debatte.
Herrn Weber möchte ich mit in die Sendung hineinnehmen, er hat uns angerufen. Grüße, Herr Weber. Ein kurzes Statement, bitte.
Ja, grüß Gott, ich wurde sehr stark geprägt von meinem Philosophieprofessor im Gymnasium. Da komme ich gleich zu meiner Frage, die das Bildungssystem betrifft, was die Experten dazu meinen, dass man einen obligatorischen Fiale Ethikunterricht einführt, Stichwort Philosophie der Neuzeit, Descartes, dann Selbstbestimmung durch Aufklärung Kant, dann die Werte der französischen Revolution bis hin zu den modernen deutschen Philosophen und französischen Philosophen Sartre und Camus. Und wie man das beurteilt, ob sein Ethikunterricht ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller Gruppen der Gesellschaft erreichen kann.
Herr Weber, wenn ich noch mal kurz zurückfragen darf, welche Rolle hat der Philosophieprofessor für Sie gespielt?
Naja, der hat also angefangen mit der Revolution in der Philosophie der Neuzeit durch Descartes, also Cogito ergo sum, und hat das also weiterentwickelt über die Selbstbestimmung, die durch die Aufklärung Kant und auch die relevanten englischen Philosophen.
Aber waren es rein die Inhalte, die er vermittelt hat, oder war es seine Persönlichkeit oder sein Enthusiasmus? Oder
Das war die Art und Weise, wie er den Unterricht gestaltet hat, also wirklich das Interesse an diesen großen Fragen der Menschheit erwecken konnte.
Danke, Herr Weber. Roland Verwieber, Lena Seban, welche Rolle, Sie untersuchen, wodurch unsere Werte geprägt werden, was sie beeinflussen, welche Rolle spielt dann denn sowas wie Ethikunterricht? Sie haben gerade vorhin ja auch gemeint, gerade die Schule, die einen hohen pädagogischen Auftrag hat, ist da oft gar nicht so relevant dafür, wie wir unsere Werte entwickeln, sondern der Boxclub ist es möglicherweise in dem Zusammenhang wichtiger.
Mhm. Also wie man sich Wertebildung vielleicht nicht vorstellen darf, ist, dass da vorne der Lehrer steht, der sagt dann, ja, diese Werte sind gut, und das übernehmen dann die Schüler in irgendeiner Form. So funktioniert es in den meisten Fällen nicht. Das wird sich auch der Hörer bestätigen können. Sondern es geht darum, auch Leuten Raum zu geben, ihre eigenen Erlebnisse zu reflektieren. Und Werte bilden sich immer aus der Person heraus. Also es muss die Möglichkeit entstehen, selbst sich dieser Werte bewusst zu werden und sie auch selbst herauszubilden. Das heißt, es ist viel weniger ein Prozess der Vermittlung als ein Prozess der Selbstherausbildung.
Dazu passt vielleicht auch das, was Herr Hoke sagen möchte. Grüße, Sie sind auf Sendung. Bitte um ein kurzes Statement.
Grüß Gott. Meiner Ansicht nach, die wesentlichsten und dauerhaftesten Werteprägungen erfolgen doch im Elternhaus. Wenn jetzt die Eltern aber aufgrund zum Beispiel einer städtischen Umgebung und aufgrund all dieser Dinge, die soziologisch eine völlig neue Situation für diese Generation gebracht haben, keine wirklichen Werte vermitteln, also wie etwa früher Kooperation, um Nahrungsmittel zusammenzubringen, oder Kooperation, um den bösen Feind abzuwehren und all das, das vor 100, 200 und so weiter Jahren wichtig war, das ist heute irrelevant. Was machen heute die geprägt sind, vielleicht epigenetisch, um Kooperation anzustreben, die Jungen? Sie rotten sich zusammen und gehen in die Bar und beschmieren vielleicht irgendwas und wissen gar nicht, dass sie eigentlich auf der Suche nach Werten sind. Und
Herr Hoke, tut mir sehr, sehr leid. Herr Hoke, darf ich Sie fragen, abgesehen von Ihren Eltern, die Sie geprägt haben, gab es eine Person oder ein bestimmtes Ereignis in Ihrem Leben, das Ihre Wertevorstellungen verändert hat? Stark.
Nein, das ist ein Kontinuum und kein einzelnes Ereignis. Und eigentlich auch meine Eltern nur zu einem ganz kleinen Teil. Die Werte habe ich mich sehr bemüht, selber
Sie
irgendwann zu
sich
finden.
Da jetzt aber ein bisschen.
Ich habe es nicht geschafft ja, okay. In der Religion, und es ist fürchterlich schwer gewesen, aber ich bin mir dieser Problematik jetzt nicht bewusst gewesen.
Immer. Danke. Der Studie, Roland Verwiebe, da 56% sagen, die Werte haben sich in meinem Leben stark verändert. 44% sagen, meine Werte sind grundlegend eigentlich in meinem Leben immer gleich geblieben. Das ist jetzt kein 50-50, aber es ist doch ein Ergebnis, das nicht sehr stark abweicht.
Na, uns hat es eher überrascht, dass so viele Leute sagen, das hat sich sehr stark verändert. Wir haben im Grunde ähnlich wie der Hörer, das sind so die Annahmen, die man findet. Ja? Wenn man ein bisschen liest, in die Debatte einsteigt, ähnlich wie der Hörer, der gerade auf Sendung war, sind wir davon ausgegangen, Es sind die Eltern, es ist die Schule und das war es dann. Dass wir dann feststellen mit den verschiedenen Methoden, die wir verwendet haben, dass das dann doch ein lebenslanger Prozess ist, dass es viele Veränderungen gibt durch den Kontakt mit konkreten Personen, durch biografische Brüche, durch bestimmte Konstellationen mit Kollegen, Kolleginnen in der Erwerbswelt, aber auch durch Aktivitäten in der Freizeit, das Engagement, was man selber in der Freizeit aufbringt. Das alles verändert die Leute auch mit Blick auf ihre Werthaltung und insofern waren wir erstaunt, dass das so stark auftritt. Wir sind eher davon ausgegangen, dass es viel stabiler ist über den Lebensverlauf, über die Biografie.
Noch können Sie mit uns reden, Fragen schicken, uns anrufen. Die Leitungen sind durchgehend voll, aber bitte schicken Sie uns Mails punkt1@orf.at. Sie können es natürlich auch probieren, 0800 22 69 79.
Touch nobody, don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody, don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Shoot nobody, don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody, don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody, don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them. I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody. I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them.
Punkt 1 heute zum Thema Werte und Wertewandel in Österreich. Lena Sevan, Roland Verwiebe sind zu Gast vom Institut für Soziologie. Sie haben in Ihrer Forschungsarbeit der letzten 2 Jahre auch nach politischen Präferenzen gefragt. Um genau zu sein, war da die Frage, wäre nächsten Sonntag Nationalratswahl, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben? Also da gab es allerdings viele der Parteien, die jetzt auf dem Wahlzettel stehen, noch nicht. So gesehen leicht verfälscht. Sie haben auch danach gefragt, für wie religiös, wie spirituell sich die Menschen halten. Wie leicht lassen sich denn bestimmte Wertvorstellungen bestimmten politischen Parteien oder bestimmten Religionen zuordnen? Wie eindeutig oder wie uneindeutig sind denn da die Ergebnisse ausgefallen?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich der Werte, die für uns wichtig sind, gesellschaftlich man sich dort anschaut. Also man findet beispielsweise mit Blick auf die hohe Relevanz, die Wichtigkeit von Bildung, auch frei zugänglicher Bildung, die öffentlich finanziert wird, die mit Blick auf den Wohlfahrtsstaat findet man eigentlich über alle politischen Lager hinweg sehr, sehr hohe Zustimmung. Das ist den Menschen sehr wichtig in Österreich. Auch religiöse Toleranz ist ihnen im Grunde sehr wichtig. Da spielen parteipolitische Präferenzen nicht so stark eine Rolle, wie man das vielleicht an einigen Stellen annehmen kann. Mit Blick auf die Chance aufzusteigen im Generationenwechsel, durch harte Arbeit aufzusteigen, gibt es tatsächlich aber viel größere Unterschiede. Also wie stark strebt man noch nach dem gesellschaftlichen Aufstieg und wie stark wird harte Arbeit belohnt? Ist Österreich eine offene Gesellschaft? Wie wichtig ist ist das? Da sehen wir zum Beispiel, dass das FPÖ-Wählerinnen und Wähler viel, viel kritischer sehen als beispielsweise Wählerinnen und Wähler oder Menschen mit Parteipräferenz im Lager der SPÖ oder auch der ÖVP. Also der nicht mehr mögliche Aufstieg, der verpasste Aufstieg, die schlechteren Aufstiegschancen, das ist ganz klar ein Thema eher bei der FPÖ. Auch mit Blick auf die traditionellen Geschlechterrollen oder die modernen Geschlechterrollen, das Verhältnis von Männern und Frauen in der Erwerbsarbeit, aber auch auf der Ebene der Teilung der Hausarbeit, Kindererziehung, klare Unterschiede. Da sind die Grünen viel moderner beispielsweise, die Grünen-Wählerinnen, als das zum Beispiel die SPÖ-Wählerinnen und Wähler sind oder auch die ÖVP. Also klar spielen die Parteien eine sehr, sehr große Rolle, aber wir würden im Grunde aus unserer Studie sagen, es gibt einige wichtige Themen im Bereich der Werthaltung, die von sehr vielen Menschen in Österreich sozusagen gemeinsam geteilt werden. Es sind nicht notwendigerweise die großen Schlagworte in der politischen Debatte. Es sind wichtige Dinge im Bereich von Bildung, Wohlfahrtsstaat, auch grundsätzliche Fairness im Umgang miteinander. Das teilen sehr viele Leute. Und es gibt eben diese Unterschiede.
Dazu passen vielleicht auch zwei Mails. Der Herr Kling und der Herr Ofen haben uns geschrieben. Und zwar, es geht um diese Frage, einerseits einen Wert haben, Werte äußern und andererseits danach leben. Jürgen Kling schreibt, was nutzen Werte, wenn dem Einzelnen der Wille fehlt, danach zu leben? Also wie viel ist es mir wert, dafür zu geben? Es wird jedoch eigentlich von Handlungsempfehlungen für sich selbst und den anderen gesprochen. Im besten Fall formuliert der Befragte diese deckungsgleich. Meine Frage, welcher Nutzen soll mit diesen Studien erreicht werden? Und Franz Ofner lese ich auch noch gleich vor dazu. Wie schaut es mit dem Unterschied zwischen dem verbalen Äußern von Werthaltungen und dem praktischen Leben von Werten aus? Wurde das erhoben? Gruß, Franz Ofner, bitte.
Also wir können dazu was sagen aus dem Teil der Studie, wo wir in die Jugendarbeit gegangen sind, in die freiwilligen Organisationen, in die Religionsgemeinschaften. Im Grunde unabhängig von dem Charakter dieser Organisation haben wir drei Dinge festgestellt. Wie diese Organisationen Wertvorstellungen vermitteln können, hängt von drei Sachen ab. Das eine ist, sie arbeiten permanent daran. Sie setzen sich permanent mit ihren Mitgliedern auseinander und thematisieren es nicht nur am Sonntag zum Kirchgang, sondern eigentlich jeden Tag in der Woche. Zweitens, es gibt sehr wichtige Vorbilder innerhalb dieser Organisationen und geradezu eine Berufsethik, eine Ausübung von Rollen, die sehr ethisch ist, wo Menschen Vorbildfunktionen übernehmen und nach ganz klar erkennbaren Prinzipien auch leben. Ohne das wird es nicht gehen. Und das Dritte ist, dass diese Organisationen tatsächlich auch mit Sanktionen arbeiten. In dem Fall, das war gerade in der Jugendarbeit klar zu erkennen, wenn Menschen systematisch, einzelne Personen oder Gruppen von Wertvorstellungen abweichen, die wichtig sind, dann gibt es Sanktionen. Sonst ist das Miteinander nicht mehr möglich. Und das sind die drei Sachen, die wir da festgestellt haben. Und dann haben wir eine Übereinstimmung zwischen Wertvorstellungen und den Handlungen.
Barbara Rauchwarter hat uns ein Mail geschrieben. Und zwar steht im Betreff Werte schöpfen aus Opposition? Fragezeichen. Sie schreibt, darüber wüsste ich gerne mehr. Ich zum Beispiel war mit den Werten meiner Eltern nicht einverstanden und habe mir andere, unter Anführungszeichen, Lehrerinnen gesucht und auch gefunden. Werte schöpfen aus Opposition? Was können Sie dazu sagen, Lena Sievern?
Ja, also das war auch etwas, das ist bis jetzt so noch nicht untersucht worden. Das war aber etwas, was in den Gruppengesprächen oft geäußert wurde. Also diese Orte, in denen Wertebildung stattfindet, dort findet Wertebildung besonders auch dann statt, wenn es eben nicht eine Übereinstimmung gibt, weil einem dann die eigenen Werte bewusst sind. Und tatsächlich haben wir dann auch im Fragebogen festgestellt, dass also zum Beispiel die Familie und die Schule Werte sind, wo ein Drittel der Befragten sagen, da ist nicht immer alles gut gelaufen, da gab es eigentlich auch negative Prägungserfahren. Sie haben mich aber dann doch zu für mich positiven Werten gebracht. Also ich glaube, diese Prägung durch unangenehme Situationen ist nicht zu unterschätzen und Wertebildung hat oft so einen schmeichelweichen Charakter, aber was da passiert, ja.
Herr Mohamed schreibt uns auch, welche Rolle spielen die Medien bei dieser Wertebeurteilung? Das ist natürlich eine Riesenfrage. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt in der Studie?
Die Medien wurden als ambivalent wahrgenommen, also zum Teil als eine Institution, die bestimmte Positionen überhöhen und verstärken, also irgendwie zur Verschärfung der Debatte beitragen, und andere haben aber eigentlich umgekehrt geäußert, die Medien nivellieren gewissermaßen die Unterschiede, die man mit Blick auf die Wertedebatte in Österreich eigentlich beobachten kann. Da waren sich die Menschen, die wir befragt haben, überhaupt nicht einig, aber klar war, es ist äußerst relevant.
Den Herr Rosner möchte ich als Letzten noch ganz kurz in die Sendung mit hineinnehmen. Herr Rosner, wir rasen gegen dem Ende, gegen das Ende zu. Bitte ein kurzes Statement.
Ja, bitte, wunderbar. Meine Frage ist erstens, ich habe hineingeschaltet bin ich, ja, und habe gehört von der Dame, von den Gästen, hat gesagt, selbstverständlich sind die Werte mit den Kulturen verkoppelt. So ähnlich mit, ich habe es nicht wörtlich genommen, ja. Also außerdem durch die Kulturen sind die Werte auch mitbestimmt oder gar so, vielleicht sogar ganz bestimmt. Vor allem bei der Religion ist es sehr stark im Islam. Gut, meine Frage geht jetzt nicht nur, oder meine Aussage geht nicht nur auf Kultur, auf Werte, sondern ein Zusammenleben der Menschen verlangt eine Zivilisation. Zivile, die in der Gemeinschaft Lebende. Der Würfelstadt-Onkel mit dem Generaldirektor. Er muss so weit bereit sein, mit ihm umzugehen, auch wenn er gar nicht seine Meinung hat, gar nicht seine Kultur hat, gar nicht seine Religion hat, dass wir in der Gemeinschaft leben können.
So, Herr Rosner, Sie machen mir gerade die Auflage für die letzte Frage. Ich muss Sie nur leider unterbrechen, weil wir schon am Ende sind. Aber danke hierfür. Und zwar, also das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft. Die Frage stellt die Forschungsgruppe gleich auf der Startseite. Wie können Menschen mit verschiedenen Werten miteinander leben? Was kann eine Forschungsarbeit wie die Ihre zu dieser Beantwortung dieser Frage leisten? Lena Sieben.
Also am Begriff, das kann man vielleicht nochmal einen Hinweis geben, dieser Begriff Werte, da schwingt das eigentlich schon mit, dass es pluralistische Gesellschaften gibt. Also wir fragen nicht, was ist das Gute, was ist das Schlechte, sondern Werte, da gibt es viele und es ist immer die Frage, welche Werte hat eine Gruppe, eine Gesellschaft und wo gibt es Unterschiede? Also dieser Begriff lässt es, glaube ich, zu, das auch zu betrachten, jeder hat irgendwelche Werte und wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Ich würde sagen, wir haben uns bemüht, Facetten zu dieser Debatte um Werte zu ermitteln und sie auch öffentlich zu kommunizieren, von denen man bisher doch weniger wahrnimmt, als das gut wäre. Also Ambivalenzen aufzuzeigen, auch die Veränderung von Werthaltung im Laufe der Biografie, die Widersprüchlichkeit der Prägungserfahrung, die Menschen machen. All das sieht man im Moment in der politischen Diskussion nicht. Und das, glaube ich, wäre unser Beitrag zur Versachlichung. Also die vielen Facetten aufzuzeigen, die dieses Thema hat. Und so wäre vielleicht unser Beitrag. Ja.
Danke fürs Kommen, Lena Sieben, Roland Verwiebe. Wer sich für die Studie interessiert, der Link findet sich auf oe1.orf.at/.1 unter der heutigen Sendung. Ja, morgen spricht Barbara Zeithammer in Punkt 1 mit der Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Caroline Feiertag über das Blaue vom Himmel, Versprechen, Versprechungen, Wahlzuckerl, Unzuverlässigkeit und die Grenzen zwischen Versprechen, Drohung und Lüge. Ich danke den Hörern und Hörerinnen für die Beteiligung an der Sendung und ich danke dem heutigen Team Technik Fridolin Stolz, Regie Barbara Zeithammer, Ö1-Service Xavier Plüss, Moderation Christin Gruber. Ja, auf dem zweiten Platz der Wertestudie, da steht Selbstbestimmung. 89% der Befragten sind Autonomie, Unabhängigkeit, die Möglichkeit, eigene Wege zu gehen, wichtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag mit Ö1 und den Beatles.